Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Der portugiesische Schriftsteller António Lobo Antunes ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren in Lissabon. Wir würdigen sein literarisches Werk. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat drei Buchhandlungen von der Liste für den Deutschen Buchhandelspreis gestrichen. Wir fragen nach dem Unterschied zwischen linken und rechten Buchhandlungen. Und ein Theaterstück, das vom Exil einer iranischen Autorin erzählt, jetzt wieder zu sehen in Köln. Zuerst aber Kino. Wegen der politischen Debatten um die Berlinale ist fast aus dem Blick geraten, dass in diesem Jahr ein deutscher Film den Goldenen Bären gewonnen hat, erstmals seit 22 Jahren. Gelbe Briefe von Ilka Çatak setzt sich mit bedrohten Spielräumen von Kunst und Meinungsfreiheit auseinander.
Du weißt, in was für einem Umfeld wir uns bewegen.
Das bedeutet?
Wenn du deine Chancen steigern willst, wäre es nicht schlecht, wenn du einige deiner alten Beiträge löschst.
Und welche?
Na, die politischen.
Die Meinungsfreiheit gerät heute auch international immer mehr unter Druck. Der Film warnt vor deren Einschränkung, aber in Form eines Familiendramas. Heute startet der Film bundesweit im Kino. Frage an unseren Filmkritiker Patrick Wilinski. Man kann ihn ja sogar als Kommentar zur aktuellen Berlinale-Debatte lesen. Hilft diese Folie beim Sehen oder besteht auch die Gefahr, dass man den Film dann auf die Tagespolitik reduziert?
Ja, also so eine Folie kann helfen, aber sie kann den Blick natürlich auch ein bisschen verengen, denn der Film ist ja mehr als nur ein Kommentar. Er erzählt ja sehr konkret von einem liberalen, weltoffenen Ehepaar. Diraya ist Schauspielerin, Aziz ihr Ehemann, Hochschuldozent, Theaterautor. Beide haben in Ankara einen Riesenerfolg mit einem neuen Stück, aber die Kritik an der Regierung, die da mitschwingt, gefällt nicht allen und Diraya verweigert bei der Premiere ein Foto mit einem Politiker. Dann ermutigt ihr Ehemann noch seine Studenten, lieber auf die Demo zu gehen, als ihm über Dramaturgie zuzuhören. Und dann bekommen diese beiden gelbe Briefe, aber auch alle ihre Kolleginnen und Kollegen bekommen faktisch Entlassungsschreiben. Und dann kippt der Film von der Beobachtung dieses liberalen Künstlermilieus hin zu einem Thriller, denn die beiden wollen natürlich kämpfen, kommen gegen den Staatsapparat nicht an, bekommen wenig Unterstützung, haben plötzlich Geldprobleme, müssen umziehen zur Mutter nach Istanbul. Also man sieht auch, wie Widerstand eine ökonomische Folge haben kann. Und das erzählt der Film sehr detailliert. Also die Lage der beiden, die wird existenziell und fragt, wie lange hält man Widerstand überhaupt durch?
Und der Film zeigt ja auch sehr genau, wie der politische Druck tatsächlich in die intimste Sphäre einsickert. Also wie überzeugend ist dieser Politthriller als Familiendrama?
Besonders überzeugend. Ich finde auch, das ist die große Stärke von Gelbe Briefe, wie langsam, fast unaufhaltsam vor unseren Augen diese Familie zerfällt, dass sie kein Schutzraum ist, sondern auch betroffen ist. Der Ehemann Aziz, der hält an seinen liberalen Idealen lange fest. Er glaubt wirklich, dass er mit Kunst die Welt verändern kann. Er will in Istanbul weiter Theater machen, obwohl er Taxi fahren muss. Und mit jeder politischen Geste, die er da auf der Bühne inszeniert, merkt er, er wird problematisch angeblickt, er wird kritisiert. Und seine Frau wiederum entwickelt so eine innere Angst, so eine Hemmung und überlegt wirklich, für den Staatssender in einer unpolitischen Soap-Opera zu spielen, muss dafür aber ihre kritische Vergangenheit abstreifen. Und auch als Eltern einer Teenager-Tochter verändern sich die beiden. Zuerst sind sie liberale Eltern, wie man sie aus dem Bilderbuch kennt. Und mit dem Druck merkt man, dass sie in so patriarchale Strukturen abgleiten, immer strenger werden. Also wir sehen, wie unter Druck nicht nur Jobs auf dem Spiel stehen, sondern ganze Lebensentwürfe hinterfragt werden. Und diese Angst zu zeigen, das ist eigentlich das wahre Thema von Gelbe Briefe.
Jetzt ist ja sehr viel darüber gesprochen worden, dass der Film zwar auf Türkisch erzählt ist und auch von der Türkei handelt, aber sehr sichtbar in Berlin und Hamburg spielt und dort gedreht wurde. Funktioniert dieser Kunstgriff denn im Film?
Ja, also er ist manchmal etwas irritierend, aber dann doch eine interessante Verfremdung. Also wenn diese gelben Briefe ankommen, sind die zwar auf Türkisch verfasst, haben aber einen deutschen Poststempel zum Beispiel. Oder man erkennt Berliner Straßen oder die Hamburger Hafen-City. Das ist auch gar nicht versteckt, sondern zum Teil recht offensiv inszeniert. Also die Idee ist schon klar, ein türkisches Umfeld wird erzählt, aber die Botschaft, die soll universell sein. Und wenn wir dann Aziz sehen, wenn er zum Gericht geht und plötzlich vor einem Berliner Denkmal steht, das an 1933 erinnert, merken wir, das könnte nicht nur auch bei uns passieren, was den beiden passiert. Das ist sogar schon alles hier einmal passiert. Das finde ich dramaturgisch clever, aber vielleicht nicht immer elegant inszeniert. Also manche Szenen wirken dann so wie mit Textmarker didaktisch unterstrichen. Andere Konflikte bleiben dadurch auch etwas unterbeleuchtet. Aber wie gesagt, die eigentliche Kraft von Gelbe Briefe ist der Blick auf die Familie, auf diesen Mikrokosmos, in dem das Private wirklich politisch wird. Und wenn der Film sich genau darauf einlässt, dann ist er am stärksten.
Jetzt kommt dieser Film ja relativ schnell nach dem Gewinn des Goldenen Bären in die Kinos. Kurz zum Schluss vielleicht, wird sich die Berlinale Debatte auf den Kinostart auswirken oder vielleicht eher doch die Preisgewinnung?
Ich glaube schon, dass mehr Zuschauer in den Film strömen werden. Wir werden das natürlich am Ende sehen, wenn der Film schon ein paar Wochen im Kino ist. Aber der Film könnte dadurch natürlich so ein bisschen zum Messagefilm abgestempelt werden, was schade ist, weil er ist auch ein Beweis für das große Talent des Regisseurs Ilka Çatak, der hier diesen Bären gewonnen hat. Dieser Film verdient ein großes Publikum. Und wenn die Debatte dazu führt, dass die Säle voll sind, das kann nun wirklich niemanden stören.
Patrick Welinski über den Berlinale-Gewinnerfilm »Die gelben Briefe«. Der berühmteste Schriftsteller Portugals und ein Dichter von Weltrang ist gestorben, António Lobo Antunes, mit 83 Jahren. Er war unglaublich produktiv als Autor. Rund 30 Romane hat Lobo Antunes veröffentlicht, dicke Bücher. Und Zeit seines Lebens hat er sich wenig um die Öffentlichkeit und noch weniger um Preise geschert, sondern einfach sehr, sehr viel geschrieben. Sich selbst als Dichter hat er einmal so charakterisiert.
Nunca me interessou fazer romances políticos. Uma vez disseram ao García Lorca, ao poeta espanhol, tens que fazer arte social.
Es hat mich nie interessiert, politische Romane zu schreiben. Der spanische Dichter García Lorca hat mich einmal dazu aufgefordert, soziale Kunst hervorzubringen. Kunst ist das Soziale, habe ich ihm geantwortet. Wenn ich schreibe, interveniere ich sozial. Was mich interessiert, ist, über die Menschen von heute zu erzählen, vom gegenwärtigen Leben. Ich glaube, der Unterschied zwischen einem guten und schlechten Schriftsteller ist, dass ein schlechter Schriftsteller erfindet, ein guter entdeckt. Das Material liegt vor uns. Die Wörter stehen im Wörterbuch. Die Schwierigkeit besteht darin, die Dinge lebendig zu machen.
O material está todo ali, como as palavras são todas nos dicionários. O problema é tornar as coisas vivas.
Wir würdigen das Werk dieses großen Schriftstellers zusammen mit Paul Ingendey. Er war viele Jahre lang als Redakteur der FAZ in Spanien, ist ein Kenner auch der portugiesischen Literatur und von Lobo Antunes. Wie hat der die Welt ins Buch gebracht? Was waren seine Themen, habe ich Paul Ingendey gefragt.
Für Lobo Antunes war es zentral, dass er als junger Mann, als Arzt, in den Kolonialkrieg nach Angola geschickt wurde. Das war eine Zwangsverpflichtung. Und er hat dort die Schrecken dieses Krieges erlebt und er hat auch erkannt, dass seine eigene Nation infiziert war mit diesem Krieg und dem kolonialen Wesen. Die Salazar-Diktatur hat ihn geprägt als jungen Mann und obwohl er ein unpolitischer Mensch eigentlich war, hat ihn Ekel gefüllt. Und das hat er in sein Werk gebracht, im Grunde die Abscheu vor einer Bourgeoisie, die sich auf diesen Krieg und auf dieses Selbstbild gegründet hat.
Er wusste schon früh, dass er Schriftsteller werden wollte. Wie würden Sie seinen Lebensweg nachzeichnen?
Er ist Arzt geblieben, das ist das Interessante. Sein Vater hat ihn in den Beruf getrieben, der selber Arzt war. Lobo Antunes wollte Schriftsteller werden, ist aber lange Zeit als Psychiater in Lissabon tätig geblieben und hat sogar diese Doppelfunktion, Klinik am Vormittag bis Mittag, Mittagessen und dann ans Schreiben aufrechterhalten mit einer immensen Arbeitskapazität. Und er hat auf Klinikpapier mit Kugelschreiber seine Werke geschrieben.
Sie haben ja seine Art zu schreiben tatsächlich oft mit musikalischen Worten beschrieben. Sie haben seine Werke Opern des Verfalls genannt. Sie sprachen von Sinfonien seiner Romane. Das ist ja auch eine Aussage über die Ästhetik dieser Bücher. Was hat er für eine Sprache benutzt und wie hat er komponiert, um im Bild zu bleiben?
Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Lobo Antunes ist im Grunde ein Schüler des großen William Faulkner. Eigentlich Romane, die man heute in Deutschland zumindest nicht mehr so liest, weil sie enorm fordernd sind. Lang und tiefe Introspektionen in die kollektive Seele. Entweder in den USA, der Faulkner eben, oder eben Portugal und Lobo Antunes. Und er hat von diesen Leuten, also Faulkner, Celine, wir könnten sogar Thomas Bernhard und seine Monologe dazu nehmen, hat er gelernt und hat radikale Monologe eigentlich geschrieben, wo nur noch ganz wenig Dialog reinkommt und es sind im Grunde Fetzen. Und diese Stimmen, deswegen wieder Oper, es sind Arien des Verfalls, weil er diesen Stimmen des Inneren Vorrecht einräumt und eigentlich auch nicht aufhören kann. Es sind ganz lange Bücher und fordernde Bücher.
Er wird ja trotz dieser etwas verrätselten Schreibweise schon der Chronist der portugiesischen Gesellschaft genannt. Ist er auch zu Ihrem literarischen Gewissen geworden?
Ich glaube, diese Rolle hätte er abgelehnt. Und ich meine auch, dass viele Portugiesen sich in ihm nicht wiedergesehen haben, weil er ihnen zu negativ war. Er war negativ die ganze Zeit. Es gibt wirklich in dem Sinne keine schönen Bücher von ihm. Sie sind sehr tough. Der weichere Lobo Antunes kommt in seinen 5 Bänden Kolumnen zu Wort. Da ist er wunderbar privat, witzig auch. Aber die Romane sind eigentlich unnachgiebig, hart und man muss sagen, größte Kunst, aber auch sehr fordernde Kunst.
Haben Sie eine Empfehlung für uns? Was sollten wir jetzt von Lobo Antunes lesen?
Ich würde sagen, da er wirklich wie einige große Autoren an einem großen Weltbuch geschrieben hat, spielt es keine Rolle, welches seiner Bücher man nimmt. Aber das Skandalbuch von früher ist der Judaskuss. Ja, da ist der Kolonialkrieg drin. Spätere Bücher haben herrliche Titel wie Der Archipel der Schlaflosigkeit oder noch schöner, Welche Pferde sind das, die da werfen ihren Schatten ins Meer? Im Grunde, um seine Sprache kennenzulernen, lohnen sich alle Bücher von ihm.
Paul Ingenday war das. Im Alter von 83 Jahren ist der portugiesische Schriftsteller Antonio Lobo Antunes gestorben. Seit Wolfram Weimer 3 Buchhandlungen von der Liste des Deutschen Buchhandlungspreises gestrichen hat, mit der Begründung, es lägen verfassungsrechtliche Erkenntnisse gegen sie vor, formiert sich der Protest gegen dieses Vorgehen von Seiten der Kurt-Wolf-Stiftung, die den Preis initiiert hat, und vielen anderen. Die betroffenen Buchhandlungen selbst kündigen jetzt juristische Schritte gegen den Kulturstaatsminister an. Sie wehren sich gerichtlich gegen die Streichung von der Preisliste. Manfred Metzner ist Gründer und ehemaliger Leiter des Verlags Das Wunderhorn in Heidelberg. Er hat die Kurt-Wolf-Stiftung mitgegründet und war seit 2015 mehrere Jahre lang Mitglied der Jury des Buchhandlungspreises. Wenn diese Buchhandlungen in der aktuellen Debatte als linke Buchhandlungen bezeichnet werden, was sind eigentlich linke Buchhandlungen und was an ihnen könnte radikal sein, habe ich Manfred Metzner vor der Sendung gefragt.
Es ist ja wieder bezeichnend, dass man ihnen dieses Päckchen mitgibt, auch dann in der Begründung, dass es linke oder linksradikale Buchhandlungen sind. Und gleichzeitig wissen alle, dass das Begrifflichkeiten aus den 70er Jahren sind und dass sich die Buchhandlungsstrukturen und auch die unabhängigen Verlagsstrukturen radikal geändert haben und dass diese Buchhandlungen, die da jetzt auch genannt werden und ausgeschlossen werden, den Preis jederzeit verdient hätten, weil unsere Meinung von der Kurt-Wolf-Stiftung ist ja auch immer, die unabhängigen Buchhandlungen sind unsere Verbündeten, ja, unsere Verbündeten, die auch unsere Programme eben weiter transportieren. Und alle diese Buchhandlungen, die da immer ausgezeichnet worden sind und hoffentlich auch weiter ausgezeichnet werden, leisten vor Ort eine Arbeit, die sich eigentlich niemand vorstellen kann, wie grundlegend diese Arbeit vor Ort ist, was sie für kleine Kulturzentren eigentlich vor Ort bilden, was sie von ihrer programmatischen Vielfalt anbieten. Und das sind eben genau diese Buchhandlungen, die Bücher und Autorinnen anbieten, die zur Diskussion auffordern und die gesellschaftliche Probleme klar machen und zur Diskussion darüber auffordern. Und dass dann so jemand an so eine Buchhandlung ausgenommen wird und bestraft wird, weil ein obskurer Verdacht eines Verfassungsschutzes vorliegt, ist komplett skandalös und geht ganz an die Grundlagen unserer Demokratie.
Also Sie sagen, das Label linke Buchhandlung ist nur ein Label. Auf der anderen Seite sprechen wir doch aber auch von rechten Buchhandlungen mit entsprechend ideologisch rechts zu verorteten Schriften. Was ist für Sie der Unterschied?
Der Unterschied ist für mich der, dass praktisch in den sogenannten linken Buchhandlungen, dass da die Meinungsvielfalt herrscht, dass da der offene demokratische Prozess herrscht in der Diskussion, im Angebot, in dem Ernstnehmen der Leserinnen und Leser, damit sie genau dieses Momentum haben, wenn sie dort Bücher einkaufen gehen, auch mit den Buchhändlerinnen sprechen können, mit ihren Mitarbeiterinnen, dass sie sozusagen in den Meinungsprozess unserer gesellschaftlichen Entwicklungen immer wieder mit einbezogen, weil diese Buchhandlungen genau diese Literaturen und Bücher vorrätig haben und dafür sich einsetzen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied gegenüber diesen rechten Buchhandlungen, die ja überhaupt nichts für Meinungsvielfalt tun, sondern sozusagen in ihrer eigenen Soße diese Propaganda weiter verbreiten. Und das ist das Erschütternde, warum eigentlich diese Entscheidung gefallen ist. Ich hoffe, sie wird revidiert, weil das wirklich an die Grundlagen, aufgrund eines nur vagen Verdachts sozusagen, an die Grundlagen unserer Demokratie geht, was Meinungsvielfalt angeht, was das Engagement für Freiheit von Kunst und Literatur angeht. Und das geht nicht.
Vor allem, Manfred Metzner, wiederholt sich da ja eine Geschichte, die Sie auch erzählen können.
Ja, im letzten Jahr während der Frankfurter Buchmesse wurde ja der Deutsche Verlagspreis vergeben für unabhängige Verlage. Und da gab es eben auch eine Intervention aus der rechten Ecke von einem rechten Portal namens News. Und die denunzierten auch einige Verlage, die den Verlagspreis bekommen haben, dass die aus der linken Ecke kämen als Buchverlage. Das ist das Interessante, dass damals der Herr Staatsminister keinerlei Handlungsbedarf hatte und die Preise ganz normal an alle ausgewählten Verlage vergeben werden konnten. Das ist jetzt praktisch der Unterschied zu heute vom Verlagspreis zum Buchhandlungspreis, dass da ja eine Entwicklung anscheinend stattgefunden hat, dass jetzt darauf gepocht wird, dass sozusagen diejenigen, die öffentliche Förderung bekommen, verfassungskonform ihre Kunst, ihre Literatur, ihre Poesie ausüben müssen. Das finde ich schon eine ganz unglaubliche Entwicklung, die unsere Demokratie doch schwer in Gefahr bringt.
Manfred Metzner, Verleger von Das Wunderhorn in Heidelberg, zur Streichung dreier Buchhandlungen von der Liste für den Deutschen Buchhandlungspreis. Vor rund anderthalb Jahren musste die Autorin Amine Arani aus Teheran fliehen, weil sie im Oscar-nominierten Film Die Saat des Feigenbaums von Mohammad Rasoulov mitgespielt hatte, sowie auch die gesamte Cast des Films fliehen musste. Ihr Ehemann, der Schauspieler Mohammed Kamal Alawi, blieb zu Hause. Er steht unter Hausarrest. Aus dieser Situation hat Amine Arani ein Stück gemacht, in dem sie die Hauptrolle spielt, das auch eine direkte Live-Schalte zu ihrem Mann nach Teheran enthält. Es handelt genau davon, was Bedrohung und Exil im Leben bedeuten und wie man dennoch verbunden bleiben kann. Durch den Krieg im Iran hat dieses Stück jetzt eine ungeahnte Aktualisierung erfahren. Gestern kam es zum ersten Mal nach mehreren Monaten wieder auf die Bühne mit Amine Arani, die erst vor kurzem aus dem Iran zurückgekehrt war. Dorothee Markus hat es gesehen.
Wir sehen einen großen Bildschirm. Ein Mann werkelt im Wohnzimmer zwischen Umzugskartons herum.
Hallo, ich bin Amine hier in Köln. Warum Mohammed in Teheran? Das ist Mohammed in Teheran. Bei uns zu Hause. Mohammed partner meine da korrespondent. Mohammed ist mein Partner beim Arbeiten und im Leben. Wir möchten mit dieser Vorstellung noch einmal zusammen auf der Bühne stehen, auch wenn wir uns an zwei unterschiedlichen Orten befinden.
Wie kann man eine Beziehung führen, wenn die eine im Exil in Köln, der andere im Hausarrest in Teheran sitzt? Dort, wo die neue Wohnung, Hund, Katze, Freunde, das Leben sind. Bis vor einigen Monaten hatten Amine und Mohammed noch die Möglichkeit, einen Restalltag per Internet zu simulieren. Auf der Bühne spielen sie das nach. Die Schauspielerin Roxana Samadi spielt die Übersetzerin. Mohammed findet einen Ohrring, den Amine vergessen hat. Den anderen trägt sie gerade. Auseinandergerissen wie sie selbst. Mit lustiger Hilflosigkeit versucht das Paar, digital zusammen einen schweren Tisch zu verschieben und sich zu umarmen. Vergeblich versucht Amine Arami mit dem Schatten ihrer Arme das Bild ihres Mannes zu treffen. Exil, das spürt man in diesem persönlichen Stück an jeder Stelle, ist eine Qual, eine gewaltsame Entwurzelung, ein Lebensbruch, der immer auch mit Zweifeln einhergeht.
Na, wenigstens ist es sicher. Was bringt das, wenn du nicht da bist? Vielleicht wäre es besser, wäre ich nicht gegangen.
Amine,
fang nicht wieder damit an.
Immer wieder bricht aber auch die Bedrohung durch, die ein Leben in Teheran bedeutet. Etwa, wenn es an der Tür klopft.
Hier. Wer ist da?
Ich bin out.
Da war niemand.
Oder ihr Mann spielt von Teheran aus mit unbewegter Miene ein Verhör nach. Jenes, das Amine Arani erwartet hätte, wenn sie geblieben wäre.
Verbind ihr die Augen.
Es wird Tia Amine.
Wie heißt du? Amine?
Amine.
Es war Amine, die
Namen der Crew, von denen, die euch geholfen haben. Wir haben kein Verbrechen begangen, für das ich Ihnen irgendwelche Namen nennen muss. Meine Filme wurden im Iran nicht gezeigt. Wieso warst du in allen nackt? Komm, spiel mir eine dieser tollen Szenen vor, dann lasse ich dich gehen.
Doch dann wird der Bildschirm weiß. Jene Verbindung nach Teheran, die vor kurzem noch bestanden hat, gibt es nicht mehr. Das Material, das in Köln gezeigt wird, ist voraufgezeichnet. Seit Kriegsausbruch gibt es keinerlei Internetverbindung in den Iran. Wie es ihrem Mann geht, weiß die Schauspielerin und Autorin Amine Arani nicht. Nur, dass eine Bombe in der Nähe der Wohnung eingeschlagen ist. Ihr Stück kreist um diese Nachricht und um eine Leerstelle. Die gähnend weiße Leinwand symbolisiert nun all jene Ungewissheit und Angst, die Iraner im Exil zurzeit empfinden. Klug fangen die beiden Schauspielerinnen das auf der Bühne ein, proben Resilienz, lassen Stille einkehren, erzählen, was als nächstes im Stück passiert wäre, machen Yoga, lesen sich Beckett vor, ein Auszug aus Warten auf Godot, spielen verschiedene Enden durch, die sich nie richtig anfühlen. Weder das romantische noch das revolutionäre Ende scheinen noch möglich zu sein für eine gemeinsame Zukunft. Bis sich die beiden entscheiden, es offen zu lassen und zum Schluss triumphal die Hände heben.
Das ist nicht unser Ende. Bis wir keine Freiheit erreicht haben, wird es kein Ende geben.
Beim Schlussapplaus weint Amine Arani und sagt nicht viel beim anschließenden Publikumsgespräch über die Lage im Iran. Nichts darüber, was sie sich für die Zukunft wünscht, nichts darüber, ob sie jemals zurückkehren wird. Zu unsicher ist in Kriegszeiten jede denkbare Vision geworden.
Jeder Moment fühlt sich zerbrechlich an. Wir haben keinerlei Verbindung, keinen Hinweis darüber, wie es in Teheran zugeht, außer dieser Bilder der toten Menschen in Teheran. Es ist so hart für mich, jetzt dieses Stück ohne Mohammad zu spielen. Und doch hilft Theater, dass man sich nicht mehr ganz so alleine fühlt.
Das Stück In the Meantime, jetzt am Schauspiel Köln, Dorothea Markus berichtete. Ein zum Teil vor Gericht ausgetragener Streit um die Nutzung des Frühwerks von Joseph Beuys ist beigelegt. Einzelheiten dazu in den Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjawski.
Es ging unter anderem um Fotos von Kunstaktionen mit Fettecken, die in Ausstellung abgehängt werden mussten und nicht in Katalogen erschienen konnten. Nun hat die Stiftung Museum Schloss Meuland umfassende Nutzungsrechte an den weltweit größten Bestand der frühen Werke von Joseph Beuys erworben, die sich im Sammlungsbestand des Museums befinden. Das Land NRW habe die Vereinbarung mit dem Beuys-Erben mit knapp 3,3 Millionen Euro gefördert, hieß es. Museumsdirektorin Antje Britt Mählmann begrüßte gegenüber Kultur heute die Einigung.
Weil wir jetzt die Grundlage haben, noch mehr zu publizieren mit großen Verlagen. Wir können große Kooperationen anbahnen auf nationaler und internationaler Ebene. Aber das Wichtigste für die Öffentlichkeit ist, dass wir dieses Werk uneingeschränkt zugänglich machen können, und zwar in Form eines Online-Sammlungskataloges.
Sagte Antje Britt Mählmann, Direktorin des Museums Schloss Meuland. Die Urheberrechte bleiben bei den Beuys-Erben. Kann ein visuelles Kunstwerk, das komplett von einer KI-Technologie erschaffen wurde, Urheberrechtsschutz bekommen? Nein, befindet das oberste Gericht der USA, weil dem Werk ein menschlicher Schöpfer fehlt. Der Supreme Court hatte am Montag den Fall des Informatikers Stephen Taylor und seinem KI-generierten Bild abgewiesen. Die für KI nutzende Kunstschaffende zentrale Frage, wie viel menschlicher Beitrag für einen Urheberrechtsschutz nötig ist, blieb dabei offen. Ebenso ist die Lage in Deutschland. IT-Experte Jürgen Geuter sagte im Deutschlandfunk:
Ähnlich wie in Deutschland ist halt immer die Frage, gibt es eine Schöpfungshöhe? Also ist da von einem Menschen irgendetwas Kreatives reingepackt worden und darauf hat man dann halt quasi das Urheberrecht oder darauf stützt sich dann das Copyright, was man da hat. Diese Frage, wie viel man wirklich an einem generierten Bild aus einer KI herumfummeln muss, bis es dann quasi wieder ein Werk wird, ist faktisch gerade ungeklärt. Es wird da immer eine verhältnismäßig große Grauzone geben,
sagte Jürgen Geuter. Der frühere Direktor des Museum Ludwig, Marc Scheps, ist tot. Das hat das Museum in Köln vor wenigen Minuten mitgeteilt. Marc Scheps leitete das Haus von 1991 bis 1997. Er wurde 94 Jahre alt.
Danke, Adalbert Sinjawski. Und das war Kultur heute. Auch in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten, geht es unter anderem um die Lage im Iran. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.